Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 354.
WDR 5 Nachrichten.
Es ist 15 Uhr. Das neue Schuljahr beginnt in Nordrhein-Westfalen planmäßig am kommenden Montag. Das Gesundheitsministerium in Düsseldorf hat entschieden, dass die Sommerferien aufgrund der sogenannten Schweinegrippe nicht verlängert werden. Vorausgegangen waren Beratungen einer Pandemie-Expertenrunde, der auch Wissenschaftler und Mitarbeiter von Gesundheitsbehörden anderer Bundesländer angehörten. Gesundheitsminister Laumann forderte die Schulen zu besonderen hygienischen Vorsichtsmaßnahmen auf. Häufiges Händewaschen und Einmalhandtücher könnten das Ansteckungsrisiko senken. In Nordrhein-Westfalen sind derzeit etwa 3.700 Menschen an der Schweinegrippe erkrankt. Weiterhin verläuft die Krankheit meist mild.
WDR 5 Lebensart.
Mit Dorothee Drecker im Studio. Herzlich willkommen. Ich glaube, ich hatte meine erste im Kindergarten, meine allerbeste Freundin. Und dann in der Schulzeit erinnere ich mich noch an verzweifelte Fragen meiner Eltern. Wie kann man bloß stundenlang telefonieren? Ihr habt euch doch eben erst gesehen. Das ging. Und das geht heute noch. Endlos erzählen. Darüber wollen wir heute mit Ihnen reden. Unsere Telefonnummer ist die 0800 5678 3x5.
WDR 5 Lebensart. Hörer im Gespräch.
Uns interessieren Ihre Erlebnisse. Haben Sie eine beste Freundin? Welche Rolle spielt die in Ihrem Leben? Können Sie die auch nachts um drei anrufen, wenn Sie Liebeskummer haben? Wie immer können Sie auch anonym anrufen. Die Telefonnummer nochmal, die 0800 5678 3x5. Im Studio die Journalistin Eva Meschede. Sie hat unter anderem ein Buch geschrieben, Allein unter Freundinnen, Rivalität zwischen Frauen.
Die allerbeste Freundin im Moment, die habe ich jetzt 7 Jahre. Aber ich habe auch noch sehr viele beste, nicht sehr viele, 2, 3 beste Freundinnen und eine davon auch aus der Grundschulzeit. Es ist nun mal so, dass meine allerbeste Freundin im Moment einfach zur Verfügung ist. Mhm. Und die ist nicht weit weg, die aus der Grundschulzeit, die wohnt in Los Angeles.
Was haben Sie beobachtet, Frau Meschede, auch vielleicht bei den Recherchen zu Ihrem Buch? Wie viele Frauen haben denn beste Freundinnen?
Also ich glaube, eine Frau, die keine beste Freundin hat, die ist eine ganz unglückliche Frau.
Och. Frauen. Ist man ja nicht normal ohne?
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, eine Frau ohne beste Freundin oder ohne gute Freundin. Die brauchen wir für die ganzen innigen Gespräche, die Frauen brauchen. Die brauchen wir, um uns selbst zu bestätigen, um uns selbst kennenzulernen und um uns selbst zu erkennen. Sie ist uns wahnsinnig ähnlich und sie gibt uns im guten Falle Geborgenheit und Sicherheit. Wir wissen dann, einer ist da, den ich nicht so leicht verlieren kann, wie zum Beispiel einen Partner.
Keine Tabuthemen, über die man nicht spricht?
Also ich habe jetzt keine Tabuthemen zwischen meiner Freundin und mir. Aber das kann natürlich sein, jeder hat Sachen, über die er mit niemandem spricht. Das ist bei jedem anders, würde ich sagen.
Was glauben Sie, können Männer eigentlich auch eine beste Freundin haben? Gibt es das so, reine Freundschaft zwischen Männern und Frauen?
Ich denke schon, dass das gibt. Also ich habe auch Freunde, männliche Freunde, die ich nicht heiraten will.
Muss ja direkt nicht immer heiraten sein.
Nee, ich bin auch befreundet. Natürlich nicht so gut wie mit der besten Freundin, weil natürlich kann ein Mann eine Frau nicht so verstehen, wie eine Frau verstehen kann.
Erzählen Sie uns doch von Ihren Freundinnen-Erfahrungen. Die 0800 5678 3x5 ist unsere Telefonnummer. Kostenlos ist die 0800 5678 3x5. Ist das eigentlich realistisch, Frau Meschede, dass man eine fürs Leben hat? Das ist ja auch so eine Wunschvorstellung, ne, eigentlich.
Schön wäre es, aber ich glaube, es ist nicht ganz realistisch. Also man wünscht es sich, bei manchen klappt es, aber es ist doch so, das Leben heute, da verändert sich so viel, die Leute müssen wegziehen, ziehen weit weg. Dann gibt es natürlich auch die ganz unterschiedlichen Lebensentwürfe, die Frauen heute haben.
Wenn man sich ein bisschen aus den Augen verliert, das heißt nicht, dass es sofort ganz zu Ende ist, sondern es gibt so eine Art Ruhephase und dann kann das hinterher auch wieder dran angeknüpft werden, sozusagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass Frauen gerne auch so eine Art Lebensabschnittsfreundin haben.
Also wenn zum Beispiel die Freundin ein Kind kriegt, und man selber da gar nichts mit anfangen kann, dann ist das vielleicht eine Phase, in der man nicht mehr so gut Freund ist und dann in diesem Lebensabschnitt eine andere Freundin als beste Freundin hat.
Also Kinder im gleichen Alter sind immer kitten eine Freundschaft ganz gut. Gerd Herzog aus Mettmann ist am Telefon. Ich kenne viele Männer, die darunter leiden, irgendwie, dass die Frau, die Freundin, eine beste Freundin hat und ja.
Genau, das ist, da geht auch schon so meine Anmerkung in die Richtung. Meine Frau hat auch eine beste Freundin.
Die glückliche.
Ist eine tolle Sache.
Ja. Für Ihre Frau oder auch für Sie?
Für meine Frau. Ja. Mittlerweile nicht mehr.
Ja.
Wissen Sie, wenn eine beste Freundin mit einer besten Freundin spricht, dann werden auch so viel Internas, private Sachen, auch finanzielle Sachen besprochen. Und ich habe mir immer gedacht, es ist zwar für die Frau eine ganz tolle Sache, nur für den Ehemann, der wird ja gar nicht gefragt. Das heißt, um Probleme, interne Probleme zu bearbeiten, wird immer mehr die beste Freundin zur Rate gezogen.
Das heißt,
das finde ich traurig. Da geht viel Vertrauen verloren. Wissen Sie, eine Ehe besteht auch aus Vertrauen.
Das heißt, Sie hätten lieber, Herr Herzog, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Ihre Frau Probleme oder ganz intime Dinge mit Ihnen bespricht und nicht mit Ihrer besten Freundin?
Ganz genau. Mhm. Wissen Sie, da fühle ich mich so in meinem Ehrgefühl auch so ein bisschen verletzt oder, ja, wie soll ich das ausdrücken? Das Vertrauen, es hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun.
Nach dem Motto, die weiß jetzt mehr über mich und Dinge über mich, die sie eigentlich besser nicht wissen sollte.
Die hat auch ein Kind und wir haben auch ein Kind im selben Alter und dann trifft man sich schon mal zum Kaffee oder zum Grillen oder wie auch immer. Und dann, ich bin eigentlich ein sensibler Mensch und ich habe, wissen Sie, man hat so ein Problem, aufeinander zuzukommen oder was weiß die jetzt von mir? Ja. Was sie dann mir gar nicht sagt, also die Freundin.
Ja, haben Sie mal gefragt, Herr Herzog?
Bitte?
Haben Sie mal gefragt? Ihre Frau vielleicht auch, was sie alles erzählt hat?
Ich bin ein sehr offener, lustiger Mensch.
Ja.
Und ich kann auch sehr ironisch sein. Ich wäre lieber Kabarettist geworden als Koch im Neandertal. Man kann das doch nur als Ehemann spaßig nehmen.
Ja. Frau Meschede.
Viele sind ja sehr aggressiv dann, ja? Da gibt es ja die größten Ehekräche deswegen. Warum weiß die das? Woher weiß die das? Was wir zusammen hier ganz intern in einer ruhigen Runde besprochen haben.
Frau Meschede, können Sie das nachvollziehen, was Herr Herzog sagt?
Ich glaube, das ist ganz normal. Das wird wahrscheinlich jedem Mann so gehen. Also, weil es ist wirklich normal, dass Frauen viele Dinge eher mit einer Freundin besprechen als mit dem Partner. Weil sie dort einfach mehr dieses weibliche Verständnis bekommen. Frauen brauchen das ja auch.
Ja.
Ich meine, das hat schon seinen Grund, dass sie das mit der Freundin bespricht. Es ist auch gut für den Mann, weil viele Sachen klärt sie dann mit der Freundin und die sagt dann vielleicht, ach komm, das ist nicht so schlimm, da musst du ihn auch verstehen. Wer weiß, vielleicht ging es ihm viel schlechter, wenn sie das vorher nicht alles mit der Freundin beredet hätte.
Aber als Mann fühlt man sich doch sehr schnell verraten, oder nicht?
Ich bin jetzt kein
Lösung,
Mann.
Nein, die Lösung ist ja, die Lösung sollte man doch in der Familie selber besprechen.
Natürlich,
und man hat ja langsam auch immer den Eindruck, die Frau hört mehr auf andere als auf einen selbst.
Auf jeden Fall merke ich das, Herr Herzog, und nicht nur von Ihnen, sondern auch von anderen, dass das ein großes Konfliktpotenzial ist.
Ne?
Und dass man da sehr sensibel auch als Frau mit einer besten Freundin mit umgehen muss, damit man den anderen jetzt auch nicht verletzt. Herr Herzog, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns angerufen haben. Barbara Siefken aus Kerpen ist jetzt am Telefon.
Ich habe eine allerbeste Freundin und auch schon mein Leben lang und ich bin jetzt 35 und unsere Mütter haben sich in der Schwangerschaftsgymnastik kennengelernt.
Das ist nicht wahr. Sie kennen sich sozusagen schon aus dem Bauch heraus.
Aus dem Bauch heraus, dann kam raus, dass unsere Väter tatsächlich mal zusammen gearbeitet haben und dann ist dort eine richtige Familienfreundschaft draus entstanden. Unsere jüngeren Geschwister sind auch fast zeitgleich geboren, wir sind 10 Tage auseinander, Kiki und ich. Und wir haben sozusagen unser ganzes Leben doch irgendwie sehr miteinander verbracht. Natürlich haben wir uns auch schrecklich gestritten in der Pubertät, gehört dazu, aber ja, es ist wirklich meine allerbeste Freundin. Wir sind sowieso beide eigentlich sehr auf langfristige Beziehungen ausgelegt. Also ich habe meinen Mann mit 14 kennengelernt, da war sie natürlich dabei. Und jetzt hat sie mich tatsächlich zur Geburt ihres ersten Kindes mitgenommen.
Ach, wie schön.
Sie wohnen wahrscheinlich immer noch am gleichen Ort oder sehr in der Nähe?
Wir sind sehr sehr weit getrennt gewesen. Ich habe eine Zeit lang in Amerika gelebt. Dann waren wir, mein Mann und ich, in Berlin für 4 Jahre. Sie war jetzt in der Schweiz, hat daher auch ihr Baby sozusagen mitgebracht und hat das dann halt ohne Mann sozusagen weiter weitergemacht. Deswegen bin ich natürlich jetzt auch ganz besonders eng involviert gewesen in die Schwangerschaft und dann halt auch in die ja in die Geburt, in das ganze Geburtsgeschehen. Aber wir haben trotzdem es halt immer geschafft, doch ja so am Leben des anderen teilzunehmen. Auch wenn wir uns zwischendurch mal ein halbes Jahr nicht gesehen haben, wussten wir halt immer, was den anderen gerade bewegt. Ich denke, das ist auch ganz wichtig.
Also man muss dann schon auch den Plan haben, sich mal wieder zu sehen, sich in Wirklichkeit zu sehen. Weil sonst könnte es passieren, dass man den anderen vielleicht gar nicht mehr wiedererkennt.
Frau Siefgen, herzlichen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Am Telefon ist Jacqueline Grigeier aus Marienheide. Schönen guten Tag, Frau Grigeier.
Ja, guten Tag.
Habe ich das richtig ausgesprochen?
Grigier,
auch Entschuldigung.
Macht aber nichts. Ich wollte was zu der Autorin sagen, und zwar, ich habe es gerade eben im Auto gehört und zu dem Anfang, dass eben halt jede Frau sehr unglücklich wäre, wenn sie keine beste Freundin hat. Ich bin keine unglückliche Frau und ich habe keine beste Freundin.
Warum haben Sie keine beste Freundin, Frau Grigier?
Ich glaube, das ist so aus den, also ich bin auch sehr oft in meinem Leben umgezogen und habe dann auch um Negativerfahrungen gemacht mit besten Freundinnen in dem Sinne. Und es hat sich dann so entwickelt, dass ich eigentlich eher zu einem Einzelgänger geworden bin und empfinde heute meinen Partner als meine beste Freundin dann. Weil also, mit ihm bespreche ich alles. Und ich muss sagen, ich kann diesem ersten Anrufer, dem Mann, auch sehr beipflichten, weil ich würde es auch sehr als ja verletzend empfinden oder als merkwürdig empfinden, wenn ich nicht mit meinem Partner so intime oder interne Sachen eben halt wirklich mit ihm berede. Also wenn ich über meinen Partner mit jemandem rede, dann erzähle ich ihm das auch oder was die andere Meinung auch ist. Also ich tue das schon ziemlich offen gestalten.
Ja. Frau Meschede, Frau Grigier ist nicht unglücklich und hat keine beste Freundin.
Ja, was soll ich sagen? Sie hat schlechte Erfahrungen gemacht, sagt sie. Was waren denn das für schlechte Erfahrungen?
Ja gut, das ist noch in der Zeit, bevor ich ein Kind bekommen habe, dass ich eben halt eher die beste Freundin bin, die sozusagen immer und überall da ist. Und dann war ich plötzlich schwanger, auch etwas unverhofft sozusagen. Und das hat eigentlich meinen gesamten Freundeskreis vollkommen zerrissen.
Sie hätten selber auch was gebraucht,
ja,
und das
genau.
kam dann nicht?
Und das kam dann, also es kam sowieso nicht. Ich habe es auch nicht wirklich eingefordert, aber es waren auf einmal die Leute mit anderen Dingen beschäftigt oder dich können wir nicht mehr belasten, dich können wir nicht mehr fragen, du gehörst nicht mehr zu uns.
So Frau Michel, das ist bitter, ne, wenn man so eine Erfahrung macht, auch mit vermeintlich guten Freunden oder Freundinnen, wenn man wirklich jemanden braucht, dass dann niemand da ist. Ne?
Ja, da kann ich gar nichts zu sagen.
Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Jetzt ist Monika Frank aus Wermelskirchen am Telefon. Frau Frank, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Haben Sie eine beste Freundin?
Ich habe eine beste Freundin, ja. Und zwar seit 40 Jahren oder jetzt 41 Jahre. Wir haben uns in der Schulzeit kennengelernt.
Ja, ja.
Meine Freundin ist von Essen nach Bremerhaven gezogen, beziehungsweise nach Langen. Und dann sind wir in die gleiche Klasse gekommen und da fing unsere Freundschaft an. Wir haben dann nur kurze Wege gehabt. Wir wohnten nicht weit auseinander, haben zusammen den Schulweg gehabt und hatten gemeinsame Interessen. Ja, und so hat sich die Freundschaft dann über die Jahre entwickelt und mittlerweile wohnen wir ziemlich weit auseinander entfernt. Also ich in Wermelskirchen und meine Freundin weiter noch oben in Norddeutschland. Aber wir haben regelmäßigen Kontakt, nicht immer so ganz intensiv. Also wir telefonieren nicht so furchtbar häufig miteinander. Aber dadurch, dass ich meine Eltern noch da oben wohnen habe, bin ich natürlich auch regelmäßig da und dann treffen wir uns immer und dann knüpfen wir da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben.
Gibt es in Ihrer Freundschaft auch Platz für Streit oder für Kritik oder für Konkurrenzgefühle?
Für Kritik auf alle Fälle, Kritik ja. Also wir können uns schon auch so sagen, was uns am anderen stört oder was er vielleicht anders machen könnte oder womit man nicht so ganz einverstanden ist, obwohl es natürlich auf die Distanz ein bisschen schwierig ist, wenn man sich nicht so häufig sieht. Aber Streit nicht mehr, das haben wir als Kinder ausgetragen. Als Schüler.
Frau Meschede, ich habe gelesen, dass bei vielen Frauen das anders ist, als Frau Frank das gerade beschreibt. Also, dass die Frauen es lieber harmonisch haben, ne? Lieber lieb zueinander sind und dass es häufig schwerfällt, Kritik zu äußern oder auch zu ihren Neidgefühlen oder zu ihren Konkurrenzgefühlen, wenn dann welche da sind, zu stehen.
Ja, Frauen bestätigen sich gerne selbst. Und Konkurrenz ist im Grunde immer da zwischen Menschen und das wollen Frauen oft gern gar nicht wahrhaben. Und dann machen sie so Konkurrenzsachen oder Rivalitätssachen hintenrum, die dann oft der Freundschaft schaden können.
Frau Frank, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Jetzt ist Jan Stöver aus Wietzen am Telefon.
Aber ich fand so spannend, was der Herr Herzog hatte.
Ganz am Anfang unser Hörer, der angerufen hat, ja.
Der nämlich sagte, Männer fühlen sich zurückgesetzt,
ja,
wenn ihre Frau oder Partnerin mit der besten Freundin über intime Dinge spricht. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich habe nämlich auch eine Partnerin, die sagt, ich bin nicht unglücklich, ich brauche das nicht, ich mache alles mit meinem Partner ab.
Ah ja.
Und ich bin der Meinung, ein Mann kann das nicht leisten, was diese beste Freundin kann. Und es entlastet sogar die Beziehung, wenn die Frau diese Möglichkeit hat und behält.
Schönes Schlusswort war das, Herr Stöber. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Frau Meschede, kurze Frage noch zum Schluss. Glauben Sie, dass es allerbeste Freunde auch unter Männern gibt?
Ich glaube, also ich bin jetzt keine Männerexpertin, aber ich glaube, Männer haben eher Freunde und nicht so sehr den allerbesten Freund.
In einer Woche, am nächsten Dienstag, reden wir nämlich hier in der Lebensart über den allerbesten Freund. Heute haben wir über die allerbeste Freundin gesprochen. Im Studio war die Journalistin und Buchautorin Eva Meschede. Frau Meschede, herzlichen Dank für das Gespräch.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt. Heute live aus Meißen in Sachsen. Berühmt für das Porzellan. Hier wurde es erfunden. Hier sind sogar Glocken aus dem weißen Gold gemacht. Über Meißen thronen majestätisch die Albrechtsburg und auch der Dom. In Meißen an der Elbe gibt es großen Wein und eine hübsche Altstadt. Für 28.000 Einwohner. Heute live vom Schloss Proschwitz in Meißen mit Miriam Rossius und ihren Gästen.
Die erste freiwillige Feuerwehr in Deutschland wurde hier in Meißen gegründet. Und wie angekündigt, stelle ich Ihnen jetzt unseren Gastgeber, den Hausherrn von Schloss Proschwitz, quasi vor. Und zwar ist das Dr. Georg Prinz zu Lippe. Haus Lippe, unheimlich altes Adelsgeschlecht. Wie weit reicht denn Ihr Stammbaum zurück?
Na, so grob 900 Jahre.
Und der Stammsitz befindet sich ja gar nicht in Sachsen, sondern in Nordrhein-Westfalen.
Genau, meine Familie kommt ursprünglich aus Lippe. Das ist ein kleines Fürstentum gewesen, was bis 1918 regiert hat. Und von da sind meine Vorfahren im 18. Jahrhundert hier nach Sachsen gekommen. Der Älteste der Familie war der Chef und hat regiert und die anderen saßen dann irgendwo auf einer kleinen Burg. Konnten Pfarrer werden, konnten Soldaten werden, konnten Landwirte werden, vielleicht auch Diplomaten, Schluss. Und so sind meine Vorfahren hierher gekommen.
1945 zog hier der Kommunismus bzw. Sozialismus ein. Was bedeutete das für Ihre Familie?
Wir waren eine Unternehmerfamilie und wir waren noch Prinzen. Mein Vater überlegte sich 1945, was soll er machen? Soll er wegrennen oder soll er hier bleiben? Und mein Vater hat gesagt, ich habe hier so viele Mitarbeiter, ich kann nicht einfach davonrennen. Und deswegen sind sie hier geblieben. Meine älteren Geschwister sind teilweise über 20 Jahre älter als ich. Die sind alle hier in Sachsen geboren. Ich bin in Franken aufgewachsen, habe dann ganz normal Schule gemacht, Militär gemacht und studiert und war dann später bei einer Unternehmensberatung und war dann Geschäftsführer eines japanischen Unternehmens in Deutschland. Und mein Vater hat nach 1980, da durften wir wieder einreisen in die DDR damals, hat er mich jedes Jahr hier mit rumgeschleppt und ich habe also irgendwo Menschen kennengelernt. Und das hat mich sehr fasziniert.
Ich wollte mal jetzt zum Langfristigen, dass Sie nämlich inzwischen dann hier in Meißen leben, Schloss Proschwitz zurückgekauft, restauriert haben. Das heißt, Sie sind Schlossherr.
Ja gut, Schlossherr. Wir wohnen nicht im Schloss, wir wohnen im Gärtnerhaus. Ich freue mich aber, wenn das Schloss wieder belebt wird, wenn viele Menschen hierher kommen.
Jetzt geht es um ein Haus, das hat auch eine lange Tradition, die reicht immerhin 300 Jahre zurück. Und damit begrüße ich Dr. Christian Kurzke. Er ist der Vorsitzende der Geschäftsführung der staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen. Sie sind heute Morgen erst aus Japan zurückgekommen.
Körperlich bin ich hier bei Ihnen, geistig wahrscheinlich noch halb in Japan. Der japanische Markt, das heißt der wichtigste Exportmarkt der Manufaktur, da sind wir seit 71 aktiv, wir haben über 60 Händler.
Bedeutet das auch, dass das Meißner Porzellan in Japan gefragter ist, mehr Wertschätzung erfährt als hier?
Wir haben in überraschender Weise in Japan mit die höchste Wertschätzung auf der Welt. Das ist eine unglaubliche Wertschätzung gegenüber Handarbeit.
Also hier würde ich mal sagen, gilt das, naja, bei Leuten vielleicht unter 40, ja eher als bieder, altmodisch verstaubt, sich irgendwie so einen Porzellanschwan in die Vitrine zu stellen. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, ich würde sagen, wir müssen ein bisschen an unserer Kommunikation arbeiten. Wir haben auch in den letzten 4-5 Monaten da viel getan in der Richtung. Die Menschen, die jedes Jahr unsere Manufaktur besuchen, das sind ja über 300.000 Menschen aus aller Welt, die kriegen einen ganz anderen Eindruck.
Wenn ich Ihnen mir 2 Teetassen hinstelle, ohne das Markenzeichen, nämlich die gekreuzten Schwerter, können Sie dann Original und Fälschung unterscheiden?
Nicht in allen Fällen, auf keinen Fall. Also ich bin auch erst noch ganz am Anfang, mich da einzusehen, aber ich beginne ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass der Unterschied im Meißner Porzellan genau im Detail liegt. Und diesen Blick fürs Detail zu schärfen, also bei Figuren zum Beispiel zu sehen, wie filigran das Meißner Porzellan ausgearbeitet ist, bei den Fingern, an den Fingerspitzen zum Beispiel, oder bei den Tassen, wie die Farben sind, wie die Brillanz ist. Da entwickle ich auch gerade erst das Sehen. Aber wenn man sich dann mal eingesehen hat, dann ist es eine eigene Welt für sich. Die Kommunikation mit der Jugend, denn es gibt ja auch bei 20 und 30-Jährigen genug Menschen, die für Stil und Wertarbeit ein hohes Bewusstsein haben. Die Kommunikation mit der Jugend, da müssen wir noch ein bisschen was tun.
Die Dekore auf dem Porzellan, sind das immer noch dieselben wie in früheren Epochen?
Ja, wir haben ja seit Anbeginn an gewisse Dekore, die wir weiterhin pflegen auch. Wir stellen ja keine Produkte ein, sondern wir fügen nur weitere hinzu. Die Dekore entwickeln sich natürlich über die Zeit, weil man auch modernisiert, auch die Gesichter der Figuren.
Danke, dass Sie da waren, Dr. Christian Kurske von der staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen. Danke. Schüler des Sächsischen Landesgymnasiums St. Afra. Findest in der 10. Klasse, in der 7. Klasse ist Marie-Luisa Glutsch und die Schule längst beendet hat die Leiterin der Schule, nämlich Dr. Ulrike Ostermeier. Fangen wir mit dir an, Marie-Luisa. Du hast jetzt dein erstes Jahr auf der Schule fast hinter dir. Was gefällt dir auf St. Afra besser als an der Schule, wo du vorher warst?
Also mir gefällt vor allen Dingen, dass es so ein breites Spektrum an Möglichkeiten gibt. Man kann sich selbst engagieren, man kann Werkstätten besuchen, Vorträge anhören.
Finn, könntest du mal so einen typischen Schultag beschreiben von dir?
Ja, also am Morgen geht es meistens los mit Unterricht. Wir haben immer Doppelstunden, das geht dann bis zum Mittag. Am Nachmittag, ja, ist Studienzeit und dazwischen gibt es natürlich immer Essen.
Wie immer Essen? Wie oft esst ihr denn am Tag?
Ja, es gibt im Groben 5 Mahlzeiten, erstes, zweites Frühstück und Mittagessen okay. Und so weiter. So einen typischen Tag gibt es eben nicht, weil so gut wie jeder Tag anders ist. An einem Tag macht man mal abends Sport, am nächsten Tag hat man da mal ein bisschen mehr Freizeit. Deshalb kann man da so pauschal jetzt nichts drüber sagen.
Also dieses Hochbegabten-Gymnasium St. Afra, Frau Ostermeier, kommen Sie einen Schritt näher zu mir. Hat so eine Aufnahmeprüfung. Wie müssen wir uns die vorstellen? Kommt es da jetzt nur auf den Intelligenzquotienten an, dass der möglichst hoch ist?
Nein, darauf kommt es in erster Linie gar nicht an. Wir haben ein ganzes Wochenende, das wir mit den Kindern, die sich bewerben, gestalten. Und da gibt es natürlich auch Tests, die die intellektuellen Befähigungen testen. Und da gibt es auch Ergebnisse. Aber darüber hinaus gucken wir nach viel mehr. Und die Summe der Dinge, die wir uns an diesem Wochenende mit den Kindern gemeinsam erarbeiten, die ergibt ein Ergebnis, das dann heißt, ja, das wäre ein geeigneter Schüler. Und das ist dann so ein Schüler wie die beiden, die dann auch hier heute neben uns stehen.
Gibt es so ein Wochenende, so ein besonderes Auswahlverfahren auch für Lehrer?
Es gibt kein Wochenende, aber es gibt tatsächlich ein Auswahlverfahren. Wir sind einerseits eine staatliche Schule und natürlich sind auch unsere Lehrer Angestellte im öffentlichen Dienst. Aber wir schalten vor diese also ganz normal bekannten Vorgänge in den Ämtern einen, wir könnten es nennen, einen Probetag, an dem Kollegen, die sich für St. Afra beworben haben, Probeunterricht halten, sich in viele Gesprächsrunden begeben mit Schülern, mit Mentoren und natürlich auch mit der Schulleitung. Und das ergibt so ein ganzes Gefühl, ob wir uns auch gegenseitig wollen, ob wir zusammenpassen.
Wir haben auch mal Zeit für uns und dann machen wir auch viele Sachen, die dann auch Spaß machen.
Ich mache ja weiterführend auch sehr viel Musik und ich mag das auch, dass man mit den Schülern, die ja gleich im Internat dabei sind, neue AGs gründen kann, mal sich ein bisschen zusammensetzen kann.
Wie sieht es mit den Kosten aus? Wir sind hier eine Schule, die nicht nur sächsische Schüler aufnimmt. Und für jeden, der aus Deutschland oder dieser schönen Welt kommt, würde es im Monat dafür, dass er bei uns wohnt, schläft, isst, 400 Euro kosten, 389 ganz genau. Und die sächsischen Kinder werden vom Freistaat unterstützt. Für 220 Euro sind wir dabei.
Läuten die Glocken des Doms zu Meißen. Ein ganz vertrauter Klang für Günter Donat, Architekt und Dombaumeister hier in Meißen. So ein Kirchenbau, wenn der einmal begonnen wird, dauert er ja Generationen. Wann wurde der Dom zu Meißen vollendet?
Ja, also so eine Kathedrale ist nie vollendet. Man kann auch gar nicht richtig sagen, wann begonnen wurde. 929 gab es natürlich schon eine kleine Kirche auf dem Burgberg und die 968 dann Bischofskirche plötzlich wurde mit der Gründung des Bistums Meißen. Und die Kathedrale, die ich jetzt zu betreuen habe, das ist der dritte Kirchenbau auf diesem geweihten Grund. Und da wissen wir es auch nicht so genau. Wahrscheinlich um 1240 bis 1250 wurden die Fundamente gebaut und ja, vollendet ist sie nie. 1908 hat man erstmal die Türme gerade fertiggestellt und wir bauen jetzt immer noch daran, nicht im Sinne, dass wir daran weiterbauen, sondern dass wir sie erhalten.
Neben mir sind zwei Männer, die sich dem Wein verschrieben haben. Einen kennen Sie schon, nämlich Prinz Lippe. Und der andere, das ist Lutz Krüger, Geschäftsführer der Sächsischen Winzergenossenschaft Meißen. Herr Krüger, wie viele Winzer sind in Ihrer Genossenschaft zusammengeschlossen?
Ja, wir sind derzeit über 1500 Winzer, 1500 Mitglieder, die hier in Sachsen Wein erzeugen.
Aber das heißt doch immer, das ist eins der kleinsten Anbaugebiete in Europa überhaupt. Wieso so viele Winzer?
Wir gehören mit unserer enormen Mitgliederzahl zu den größten Genossenschaften Deutschlands. Wir bewirtschaften 150 Hektar, sind damit immer noch der größte Weinerzeuger in Sachsen, aber bei 1500 Mitgliedern und 150 Hektar kann sich jeder ausrechnen, dass da auch Miniflächen dabei sind.
Miniflächen heißt 10 Quadratmeter, 100?
Ja, das kann schon noch ganz klein sein. 10 Quadratmeter ist da schon eine gute Schätzung.
Prinz, bei Ihnen sind es einige Quadratmeter mehr als 10. Sie sind sozusagen, Sie sind überhaupt keine Genossenschaft, sondern ein Einzelunternehmen sozusagen, mal ganz grob gesagt. Was zeichnet denn die sächsischen Weine aus? Man spricht ja immer vom Charakter eines Weines.
Also Sachsen ist erstmal unglaublich vielfältig. Wenn man sich die Elbe anguckt, dann haben wir ungefähr auf 50 Kilometer Weinbau total unterschiedliche Böden von hier in der Ecke Meißen, Granit bis zum Sandstein. Also unglaubliche Vielfalt ergibt viele unterschiedliche Weine, ergibt kein einheitliches Bild. Aber was ist einheitlich? Das ist das Klima. Wir haben hier ein kontinentales Klima, was Riesenvorteile hat. Wir haben sehr heiße Sommer, wir haben kühle Nächte, das heißt der Zitronensäurezyklus funktioniert wunderbar. Wir kriegen damit sehr fruchtige Weine, aber wir kriegen natürlich auch sehr kalte Winter hier. Und dieses Jahr haben wir zum Beispiel minus 28 Grad gehabt und das ist ein großer Teil auch der Rebanlagen erfroren.
Das bedeutet für den Jahrgang 2009, Herr Krüger?
Ja, es wird ein knapper Jahrgang. Es wird ein sehr knapper Jahrgang. Wir können noch nicht die genauen Zahlen sagen. Wir haben ja in unserer Genossenschaft viele Kleinwinzer, was ich schon sagte, die auch kleinparzellige Rebanlagen in der Steillage haben. Dort ist der Ausfall nahezu nicht da. Dort werden wir Ertrag haben.
Also ich darf nachher alle Gäste auch im Namen von Lutz Krüger einladen auf ein schönes Schlückchen Broschwitzer Wein.
Besten Dank für die Einladung. Nehmen Sie doch gerne an. Gut, dann bis gleich beim Gläschen Wein.